willkommen zu einer neuen Folge von Alles Glauben, dem Podcast über Religionen, der keineswegs verlangt, man sollte alles glauben. Wir, Professor Felix Körner, Jesuit und Islamwissenschaftler, und ich, Johanna Tannen, sind heute in Berlin und Boston. Und ich frage mal nach Berlin, wie geht's Ihnen, Professor Körner?
Ja, super geht's mir, danke. Im Institut für katholische Theologie ist gerade sehr gute Stimmung an der Humboldt-Universität, weil wir endlich wieder in unser angestammtes Gebäude eingezogen sind. Wunderschöne Räume, lichtdurchflutete Vorlesungssäle und noch was besonders Tolles. Heute Abend werden wir nicht in diesen Räumen, sondern im Theater sein. Eine richtig große Gruppe, über 20 Studierende, evangelische, katholische, muslimische und auch ein paar nicht religiös affiliierte Studis. Wir gehen zusammen ins Theater. Das Format haben wir getauft Theologischer Kultursalon. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. So beginnt diese Veranstaltung heute Abend im Theater. Aber wie geht's Ihnen als Katholikin in den USA zurzeit?
Mir geht's gut. Ich halte hier die Stellung. Nein, Spaß. Mir geht's sehr gut. Ich war gerade vor ein paar Tagen, bin ich mit einer guten Freundin, die ich tatsächlich aus dem Studium in Münster mal kennengelernt habe und die jetzt mit ihrer Familie hier in Boston wohnt. Und wir waren zusammen, sind wir in Newport. Das ist der Ort, wo tatsächlich John F. Kennedy seinen Sommer immer verbracht hat. Mhm. Sind wir zusammen einen Halbmarathon gelaufen. Das war richtig cool. Es war sehr kalt, weil es sehr früh morgens war. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und genau, wir hatten da eine gute Zeit und
Sie sind tapfer und
ja, in Boston hat man so das Gefühl, dass es schon absolut verpflichtend ist, irgendwie laufen zu gehen, weil man hat so das Gefühl, die ganze Stadt ist irgendwie im Marathon-Fieber, so im Frühling. Und wir haben jetzt hiermit auch unsere Pflicht getan und haben das auch mal gemacht. Und ja, genau, das war sehr cool.
Aber wer eine Doktorarbeit schreibt wie Sie, der trainiert sinnvollerweise Marathonlaufen, denn da braucht man, glaube ich, so ein paar Tugenden beim Laufen, die man beim Schreiben ebenfalls gut anwenden kann, oder?
Genau, doch. Es ist auf jeden Fall, es hat vieles gemeinsam. Ja, heute wollen wir uns nochmal mit der Frage vom Verhältnis von Glaube und Vernunft befassen. Und die Leitfrage des heutigen Podcasts ist es vernünftig, an Gott zu glauben?
Ja, und darüber wollen wir mit Rabbiner Dr. Moshe Baumel sprechen.
Alles im Gespräch.
Dr. Moshe Baumel ist Rosh Bet Midrash des Rabbinerseminars zu Berlin. Er leitet also die Ausbildung orthodox-jüdischer Rabbis. Außerdem und eigentlich sogar hauptberuflich leitet er die jüdische Schule in Basel. Studiert hat er in Wien, und zwar Geschichte, Judaistik und Religionsphilosophie. Anschließend hat er geforscht, und zwar zur Entwicklung jüdischen Denkens im Berlin des 19. Jahrhunderts. Wie gingen Orthodoxie und Aufklärung damals zusammen? Rabbiner Baumel ist für seine jüdische Gelehrsamkeit bekannt, aber er möchte lieber als einer, der ein weiter suchender, lernender ist, bekannt sein. Aber andere Leute sagen es halt so über Sie, Rabbiner Baumel. Und er ist für seine Erfahrung im interreligiösen Dialog bekannt.
Genau, also herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns, dass wir hier heute für eine Stunde zusammen sind und uns austauschen können über die Leitfrage dieser Episode. Ist es vernünftig, an Gott zu glauben? Also gibt es eine Form von Wissen im Gegensatz zu Vertrauen oder wie funktioniert das mit dem vernünftigen Glauben?
Genau. Also erstmal vielen Dank für das heutige Gespräch. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und ich steige auch gleich ein. Also es ist natürlich immer eine Frage, was man als Vernunft definiert. Wenn wir vernünftig definieren als etwas, was, sage ich mal, was logisch ist oder wo man selber drauf kommen kann und was man sicher weiß, vis-à-vis dem Glauben, wo man vielleicht so unsicher ist und mehr so das nicht nachweisen kann, wenn wir diese Begriffe so definieren, dann würde ich sagen, dass im Judentum ist es nicht immer ein Widerspruch zwischen Glauben und Vernunft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel einfach, das Gebot zu glauben, wie das definiert wird vom Maimonides, ist nicht, dass man ist verpflichtet, an Gott zu glauben, sondern man ist verpflichtet zu wissen, dass Gott existiert. Und er benutzt hier bewusst den Begriff des Wissens, weil er der Ansicht ist, dass tatsächlich sowas wie Glaube, wie wir das vielleicht definieren würden, so eine Unsicherheit, so ein Zweifel, dass das gar nicht korrekt ist, wenn man das als Glaube definiert, sondern als jüdischer Mensch sollte man so viel sich Mühe geben in der Erfahrung der Welt, in der Erfahrung des Torah-Studiums, bis man so viel weiß, dass man sagt, ich weiß, dass Gott existiert. Und ich bin mir sicher, dass das so ist. Und aus diesem Grund ist auch die Frage nach der Vernunft hier auch genauso. Es ist tatsächlich vernünftig, aus Sicht der Torah an Gott zu glauben, weil man zu einem großen Teil auch selber durch logisches Nachgrübeln Gott finden kann, aus der Sicht des Judentums. Und ein Beispiel dafür ist Abraham. Abraham hatte keine Torah. Er hatte auch keinen Lehrer. Aber die Weisen im Talmud sagen, dass Abraham allein durch die Betrachtung der Welt es als logisch befunden hat, dass es einen Schöpfer geben muss, der einmal diese Welt geschaffen hat und sie auch immer noch leitet. Also von daher ist es kein Widerspruch, Glaube und Vernunft, sondern es ist sehr vernünftig zu glauben.
Sie meinten, Maimonides hat gesagt, verpflichtet zu wissen, dass Gott existiert. Das finde ich eigentlich wirklich einen spannenden Satz, den ich erstmal kurz ein bisschen sacken lassen musste. Und wollte jetzt nochmal fragen, weil das kann ja bedeuten, ich weiß etwas über Gott. Das heißt aber ja noch nicht, also ich weiß, dass es Gott existiert oder dass auch andere Menschen meinen, es existiert Gott. Das müsste ich ja irgendwie auch akzeptieren, dass Menschen diesen Glauben haben. Oder heißt das, ich weiß, dass Gott existiert, also ich habe das Wissen und ich bin aber auch in einer personalen Beziehung zu Gott. Wie meint Maimonides das genau? Das fände ich mal ganz spannend, wenn Sie da noch mal kurz das deuten könnten.
Ja, also Maimonides, wenn er sagt, ein Mensch ist verpflichtet zu wissen, dass Gott existiert, ist es eigentlich ein Auftrag an den Menschen, Gottes Offenbarung zu erfahren, wie er sich offenbart. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Also zum einen ist es die Betrachtung der Naturwissenschaft. Das heißt, der Maimonides war ja selber ein Wissenschaftler, ein Philosoph im breiteren Sinne. Und er war der festen Ansicht, dass man kann in der Naturwissenschaft Gott erkennen. Das heißt, wenn du ihn dort suchst, wirst du wissen, dass er sich da offenbart hat. Oder durch das Studium, ja, durch das Studium der Tora, durch die Werte, die Gott in der Tora ausgesprochen hat, überlegt sich der Mensch und das macht für ihn Sinn, dann sagt er, das ist auch eine Form der Offenbarung. Oder es gibt die Form der Offenbarung des Gebets, also dass der Mensch mit Gott kommuniziert. Es sind alle verschiedene Formen, wie sich Gott offenbart. Und durch diese Offenbarungsformen weiß dann der Mensch, ich habe mit Gott eine Beziehung. Sei es durch empirisch, dass ich die Welt betrachte, sei es durch Nachdenken durch die Torah oder sei es durch das Gebet. Also für Maimonides ist auch das Gebet auch nie einspurig. Das heißt, der Mensch, wenn er arbeitet an seinem Gebet, dann ist es nicht nur, dass er spricht und Gott hört zu, sondern dass er auch ein Gefühl entwickelt, dass er spürt, dass Gott ihm zuhört. Es geht in zwei Richtungen. Er spricht zu Gott und Gott gibt ihm das Gefühl, dass er ihm zuhört. Und das bedarf einer Arbeit und der Maimonides erklärt auch, wie man betet und wie man dazu kommt. Also das ist ein Auftrag eigentlich, das Wissen, dass Gott existiert und nicht einfach ein momentaner Zustand.
Wir wollen nämlich auch gerne ein bisschen besser verstehen, wie das bei Ihnen war. Gab es eine Zeit, in der ihr Verstand sich gegen ihren Glauben gewehrt hat. Also können sich da an konkrete Fragen, Konflikte erinnern. Wie sind Sie dann damals damit umgegangen? Ja? Gesucht, gezweifelt, entschieden? Hat sich da was verändert? Da wollen wir gerne mal so ein bisschen was Biografisches von Ihnen erfahren.
Gut, also zunächst einmal, ich bin ja jüdisch traditionell aufgewachsen. Das bedeutet, meine Eltern haben jetzt nicht alle Gesetze der Tora im Detail beachtet. Und ich habe als Jugendlicher eigentlich selber den Weg zu der Gebotsausübung im Judentum gefunden. Und von daher, sage ich mal...
Wieso? Wie das kam?
Also ich weiß das noch, ja. Also es lag wirklich auch daran, dass, also ich bin immer ein Mensch, der viel so nachfragt und hinterfragt. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass das, was die schulische Bildung mir damals geboten hat, war einfach sehr oberflächlich. Und
war zwar eine jüdische Schule, aber eine oberflächlich jüdische Schule, oder?
Ja, das war eine jüdische Schule. Es gab jüdischen Religionsunterricht, aber es ist nicht in dem Sinne eine religiöse jüdische Schule. Also sie hat so jüdische Geschichte vermittelt und so ein bisschen die Gesetze über die Feiertage, aber es ging auch nicht in die Tiefe. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass viele Dinge, die mich als Jugendlicher so beschäftigen, zum Beispiel Gerechtigkeit, warum leiden Menschen, warum es anderen Menschen nicht gut geht, historische Dinge, spezifisch beim jüdischen Volk, über die ganze Leidensgeschichte Israels, über die Schöpfung, also solche ganz grundsätzliche Fragen. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass meine Lehrer in der Schule oder die Literatur, die mir damals geboten worden ist, ob das sie wirklich alles richtig beantwortet. Aber durch das Studium der Tora und durch die Auseinandersetzung mit der talmudischen Literatur habe ich sehr viele Fragen, die ich gehabt habe, lösen können. Jetzt, aber um Ihre Frage jetzt konkret zu beantworten, natürlich in diesem Prozess des religiöser Werdens hat man natürlich auch viele Fragen und weiterhin ist nicht alles klar. Und ich glaube, wie man damit, also ich sehe immer, dass Fragen eigentlich als etwas unglaublich Positives, weil jede Frage fordert ein weiteres Forschen heraus. Und man erhofft sich dann eine Antwort und wächst dadurch, erfährt dadurch mehr. Deswegen denke ich, dass Zweifel sind etwas, was eigentlich einen Menschen wachsen lassen. Und so habe ich, also natürlich gab es im Leben Zweifel.
Das können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. Sehr spannend, ja.
Also sicher gab es Zweifel auch beim Glauben, warum ist das jetzt so mit mir passiert und ich habe mir das doch anders gewünscht. Aber dann sagt man sich, okay, das musste so sein und das hat sicher einen guten Grund. Und irgendwann merkt man auch, dass wie sich danach das Leben entwickelt hat, war wirklich es gut. Also im Nachhinein erkennt man auch oft, dass der Zweifel, den man gehabt hat, hat sich jetzt eigentlich aufgelöst. Also ich habe immer im Zweifel eine Chance gesehen, weiter zu überlegen und eigentlich voranzuschreiten und nicht alles zu hinterfragen. Also ich sehe mich als Mensch auch viel zu klein, nur weil mir etwas passiert, was ich nicht so einordnen kann, dass ich sogleich die Religion als Ganze in Frage stelle.
War eigentlich dieses Talmudstudium etwas völlig autodidaktisches? Sie haben es alleine gemacht oder hatten Sie da auch einen Lehrer, eine ganze Gruppe von Lehrern, die Sie dann angeleitet und vielleicht sogar auch erst richtig begeistert haben? Oder waren Sie eigentlich jemand, der sagte, ich mit den Büchern entdecke das Richtige und beantworte mir meine Fragen?
Genau, also es ist so, Talmudstudium an sich braucht eine Gruppe von Leuten. Also wenn man jetzt alleine den Talmud nehmen würde und alleine studieren würde, ist schwer. Also es braucht den Austausch mit anderen Studenten, es braucht das Gespräch, es braucht einen Lehrer. Also der Talmud selbst, sogar mit den Kommentaren, die existieren, weist sehr viele Lücken auf, die nur durch einen Lehrer gefüllt werden können. Also es ist gar nicht autodidakt, sondern wirklich Ich besuchte Vorträge zum Talmudunterricht und konnte mich so in einer Gruppe von Lernenden in den Diskurs einbinden.
Ja, verstanden, sehr schön. Ja, und jetzt schauen wir mal von den jüdischen Wissenschaften ein bisschen in die Breite.
Genau, also in der Gegenwart ist es ja so, dass viele Wissenschaften ohne den Gottesgedanken, mit dem wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen, die kommen ja gut ohne den Gottesgedanken aus. Also zum Beispiel die Biologie, die Physik, aber auch philosophische Ethik. Kann es ohne Gott und versucht es auch ohne Gott. Und deswegen die Frage, welche Fragen beantwortet denn überhaupt noch Gott oder der Gedanke Gott?
Ja, also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Wissenschaft Grenzen hat. Grenzen hat in dem, was sie erklären können, was sie erklären wollen. Und ich glaube, die Religion beginnt dann, oder der Glaube an Gott oder das Wissen über Gott beginnt dann, wo die Grenzen der Wissenschaft aufhören. Natürlich, diese Grenzen verschieben sich einfach. Im Mittelalter weiß man weniger, also ist die Grenze woanders. Heute weiß man mehr, also ist die Grenze wiederum verschoben. Einfach nur das als Beispiel zu geben. Ich meine, die Wissenschaft kann zum Beispiel erklären, jetzt das kleinste Teilchen in der Quantenphysik. Aber sie kann dann nicht sagen, ja, warum gibt es zum Beispiel dieses Teilchen? Oder wie weit geht dieses Teilchen? Warum kam dieses Teilchen so, wie es ist? Warum muss es ein Elektron, ein Neutron, ein Proton geben? Das heißt, es gibt verschiedene Fragen, die entweder irrelevant für die Wissenschaft sind oder die Wissenschaft diese Fragen einfach noch nicht beantworten konnte. Und ich glaube, in dem Moment, wo man immer weiter grübelt und weiter schaut und tiefer in die Materie eindringt, dann sagt man, okay, letztendlich muss es hier einen Schöpfer geben. Das ist, sage ich mal, für mich die logische Schlussfolgerung. Ich weiß, es hat viele Menschen, die diese Schlussfolgerung nicht teilen. Aber die haben dann vielleicht auch keine anderen Erklärung, außer dass alles Zufall war.
Ja, ich habe da immer so ein Bild im Kopf, das hatte ich mal in meinem Rallye-Unterricht, wurde mir das mal erzählt. Und zwar, wenn man sich so eine Kette vorstellt, so eine Perlenkette, und jede Perle, also so Perlenkette als Bild von kausal zusammenhängen. Und dann ist sozusagen eigentlich die Gottesfrage die Frage, warum ist diese Kette da? Und warum wurde sie so aufgezogen? Das fand ich damals zumindest sehr ein gutes Bild dafür, was ich jetzt meine, das, was Sie damit sagen wollten. Ich wollte nur fragen, könnte es dann nicht die Tendenz geben, oder die Gefahr, dass man sozusagen Gott auch so ein bisschen als immer dann ins Spiel kommt, wenn wir halt nicht wissen, also wenn unser Wissen sozusagen noch nicht diese Zusammenhänge erforscht hat, weil wir ja schon auch merken, okay, also das Wissen entwickelt sich weiter. Nicht, dass Gott sozusagen so ein Lückenbüßer wird, den man immer dann rausholt, wenn man gerade nicht weiter weiß. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das verstehe ich. Wobei ich glaube, dass in dem Moment, sagen wir mal, die Wissenschaft kommt an eine gewisse Grenze und dann, wie Sie sagen, man füllt dann die Lücke, weil man keine weitere Antwort hat mit Gott. Aber ich glaube, es wird nicht nur dann eine Lücke gefüllt, sondern rückwirkend sagt man, dass alles, was ich vorher erklärt habe, die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind erfüllt von dieser tiefen Weisheit und die füllt dann nicht nur diese Lücke, sondern die füllt eigentlich alle Erkenntnisse, die ich vorher gehabt habe. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, in dem Psalmen heißt es, Morabu Masecho Hashem, wie groß sind deine Werke, Gott? Also hier haben wir einerseits die Werke, also die Schöpfung oder was die Wissenschaft erklärt, und wir haben auch eine Wertung, Rabu, die sind groß. Und ich glaube, sobald man in der Tiefe die Erklärung hat, dann wertschätzt man auch die Erkenntnisse der Wissenschaft ganz anders ein. Dann ist einfach nicht nur ein Atom einfach existent, sondern es ist eine wunderbare Sache. Man wertet das und man schätzt das.
Ah, das ist eine schöne Art, das zu denken. Sie sagen vielleicht dann, der Naturwissenschaftler, der sagt, wieso ist das jetzt hier so geschehen? Was ist da die zugrunde liegende Ursache oder welche Regelmäßigkeit können wir da beobachten? Und der religiöse Mensch, der dieselbe Person sein kann wie der Naturwissenschaftler, der staunt und stellt die ganz große Frage. Ist das so ein bisschen das, was Sie ja. da gerade ja. angedeutet haben mit dem Psalmenzitat.
Ja, ja, ja. Genau. Und wenn er dann zur Erkenntnis kommt, das ist alles Teil einer Schöpfung, dann ist für ihn die Wissenschaft eine riesengroße Sache. Eine unglaublich beeindruckende Sache.
Dann würde ich Sie tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen was fragen über das spezifisch Jüdische. Wenn wir, nicht Jüdinnen und Juden, uns mit der jüdischen Tradition beschäftigen, versuchen, Mishnah zu verstehen, dann muss zumindest ich sagen, das leuchtet mir oft nicht so ganz ein, welche Art von Begründungen da gegeben werden. Sie studieren das sicher täglich und haben vielleicht auch den Eindruck, dass die alltägliche Vernunft, die wir sonst kennen, der Vernunft ihrer Tradition nicht richtig entspricht. Ja? Würden Sie auch sagen, das ist eine andere Form des Denkens? Ja? Wenn nämlich das der Fall ist, dann würde es mich interessieren, ob Sie sagen, dass das Alltägliche von dem traditionell jüdischen Denken einen Impuls bekommen kann, auch wenn man selber kein Jude ist.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass das talmudische Denken ist ein System. Ein System mit Regeln. Mit hermeneutischen Regeln, mit Regeln, wie man gewisse Verse lesen kann und so weiter. Mit vielleicht, was nichts mit Versen zu tun hat, mit Sachen, die Rabbiner festlegen. Und es ist ja so, dass das genauso wie, sagen wir, wenn wir die historische Wissenschaft nehmen und wir würden die Regeln der historischen wissenschaftlichen Forschung in der Naturwissenschaft anwenden, dann würden wir vielleicht auch gewisse Dinge nicht schlussfolgern können und umgekehrt auch nicht. Ja, das heißt, es ist ein System mit Regeln, die da existieren. Und ich glaube, diese Regeln anzueignen, das bedarf Zeit und das bedarf eines Studiums dieser Literatur. Und dann sieht man auch die Welt wiederum durch das Prisma dieser Regeln. Also dann also zum Beispiel ein Talmudist betrachtet auch die Welt, das Alltägliche, was Sie gesagt haben, auch aus seiner Perspektive des Hinterfragens und der vielen Möglichkeiten und der vielen möglichen Antworten, die es hat. Also das ist so, dass vielleicht die talmudische Logik, mir ist schwer das zu sagen, weil ich betrachte subjektiv, nicht objektiv, aber wenn ich subjektiv die Welt betrachte mit den Regeln, die ich aus dem Talmudstudium kenne, dann sehe ich eine Welt, oder einen Alltag, der mir eine Vielfalt an Varianten gibt, wie ich Menschen interpretieren kann, wie ich Situationen interpretieren kann, wie ich Handlungen interpretieren kann. Und ich glaube, das stammt aus dem Talmudstudium.
Das hört sich ja sehr richtig aufregend an. Ja. Fällt Ihnen ein Beispiel ein? Also jetzt haben Sie gerade zum Beispiel gesagt, ich kann damit Menschen auch anders sehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann Menschen damit auch anders einschätzen.
Genau.
Können Sie dazu noch ein bisschen was genauer sagen, dass wir es uns besser vorstellen können?
Ja. Ja, ja, klar. Also ich meine, wenn man jeden Tag Talmud studiert, ist man daran gewöhnt, einen Text zu sehen, wo verschiedene Ansichten auf denselben Vers zum Beispiel geäußert werden. Und dann denkt man darüber nach, wieso sagt er so und er so und er so. Wenn man dann mit Menschen zu tun hat im Alltag, dann von vornherein ist man wie vorprogrammiert, wie vorbereitet, sich zurückzulehnen und zu sagen, schau, ich habe hier 3-4 verschiedene Ansichten und bevor ich meine Meinung irgendwie durchpushe oder gar nicht mal die anderen anhöre, dann bin ich automatisch viel offener auf den Dialog. Also automatisch merke ich, dass oh, er hat da was gesagt. Und ich will das nachvollziehen, ich will das mehr verstehen, ich werde das mehr fragen. Was meinst du denn genau, was du da gesagt hast? Also da ist man mehr dran, Dinge aus verschiedenen Seiten verstehen zu wollen.
Ja, man kann sich besser in andere hineindenken, weil man ständig diese unterschiedlichen Stimmen verarbeitet. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich die angehenden Rabbiner unterrichte, ist ein Teil des Rabbinats auch die Seelsorge. Ja, und da ist natürlich das extrem wichtig, dass sie sich einfühlen in die Seite der Person, die gerade die Seelsorge sucht. Und seine oder ihre Perspektive zu verstehen und nachzuvollziehen. Und ich glaube, wenn man da wie so geübt ist in dem, allein durch das Studium des Talmud, durch dieses System, das da ist, ist es sehr hilfreich auch im Alltag.
Ist das eine Art von vielleicht schon zu unentschiedener Toleranz? Es gibt ja dann auch diese Witze, der hat Recht und der hat Recht und der hat auch Recht, ja? Oder gibt es dann auch von Seiten des Rabbiners manchmal eine klare Ansage, nein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sag mal so, es gibt, Sie haben Recht und ich habe Recht. Nein, also, was ich sagen will, ist das eine, also sagen wir haben mehrere Ansichten, aber wir müssen ja letztendlich eine Entscheidung treffen. Irgendwas muss hier entschieden werden. Und wenn dann etwas entschieden wird, oder es gibt wie eine klare Linie, das muss so getan werden, wenn man diese Linie dann folgt, heißt das nicht, dass die anderen im Unrecht waren. Sondern es heißt einfach, man hat sich für die beste Option in dieser Situation entschieden, aber die anderen behalten weiter ihre Gültigkeit. Das eine schließt nie das andere aus.
Aber es, frage ich nochmal, es gibt auch Meinungen, die wirklich grundfalsch sind und die Notwendigkeit bei bestimmten Handlungsoptionen Nein zu sagen, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist so. Aber nur in dieser Situation und diesem Kontext. Das heißt, es gibt nie eine Handlung, die im Grunde genommen 100% falsch sein kann. Sondern sie kann nur falsch sein in diesem Kontext, in der sie gerade gehandhabt wird. Aber etwas Absolutes, das Einzige, was absolut ist im Judentum, ist Gott. Sonst ist nichts anderes absolut.
Vor allem kein Nein, na wie schön. Ja. Jetzt haben Sie schon angedeutet, Ihre Erfahrung als Lehrer von werdenden Rabbinern. Sie sind ja aber auch Lehrer von Schülerinnen und Schülern in der jüdischen Schule. Da würden wir gern noch was von Ihnen erfahren.
Also eine Frage, die so ein bisschen auch auf Ihre Erfahrung abzielt. Und zwar jetzt im Gespräch mit jungen Menschen oder auch in der Seelsorge mit jungen Menschen aus Ihrer Gemeinde. Wie beobachten Sie das oder erfahren Sie das? Zählen da jetzt Vernunftargumente besonders viel in so einem Glaubensprozess bei einem jungen Menschen oder ist das eigentlich gar nicht so relevant? Wie ist da so Ihr Erfahrungswert, wenn Sie junge Menschen begleiten?
Also ich glaube, der Schlüssel im Prinzip zu jedem Menschen ist seine Emotion. Das heißt, sei es junge Menschen, sei es ältere Menschen, spielt eigentlich keine Rolle. Wenn die Leute sich aufgehoben und wohl in einer Gemeinschaft fühlen, sei es in einer Gemeinschaft eines kleinen Unterrichts oder einer Gemeinde, dann ist das der Moment, wo man auch Inhalte vermitteln kann, Glaubensinhalte vermitteln kann. Aber sobald es keine emotionale Bindung gibt, dann helfen auch die besten Argumente nicht viel. Ja, und das ist meine Erfahrung, dass also auch besonders mit Jugendlichen, die noch vielleicht mehr Emotionen brauchen, dass sobald man auf einer emotionalen Ebene sie erreicht hat, dann sind sie auch bereit, mehr über Glaube zu lernen.
Das finde ich total interessant, dass Sie das sagen. Also ein schöner Satz, der Schlüssel ist die Emotion. Weil das ja eigentlich auch so ein bisschen dann erstmal zeigt, okay, es geht erstmal darum, dass ein Mensch sich angenommen fühlt, so wie er ist, und dann kann er sich sozusagen auch diesem ganzen Wissensschatz vielleicht erst so richtig öffnen oder so richtig zuhören, was liegt da eigentlich drin, und auch, ja, wenn er das Gefühl hat, vielleicht auch, weil diese Vielfalt der Perspektiven so konstitutiv ist im Talmud-Studium, also habe ich es jetzt gerade verstanden, dass sozusagen er auch oder sie schon sehr stark das Gefühl benötigt, ich mit meiner Perspektive komme hier vor, um dann sich dem Wissensschatz zu nähern.
Ja, genau. Genauso
okay,
ist das.
Ja. Aber Professor Körner, Sie hatten auch noch eine Frage.
Ja, also ich wollte nur noch mal fragen, heißt das eigentlich, die Argumente sind was Nachträgliches? Dieses Gefühl, ich möchte dazugehören, die Freude an der Gemeinschaft bewirkt eigentlich die Entscheidung schon, und die Argumente sind dann nur, um meine eigenen Fragen weiter nachher zu beantworten und die Fragen von anderen Menschen. Also dass man eigentlich zum Glauben nicht durch die Vernunftgründe kommt, sondern durch die Gemeinschaftsempfindung und das Begründungsgeschehen eigentlich dann nur nachträglich eintritt. Ist das Ihre Erfahrung oder auch Ihr Lehrprinzip?
Genau. Also es ist definitiv meine Erfahrung, und es ist auch, also meine Erfahrung in verschiedenen, also ich war selber knapp 10 Jahre Rabbiner einer Gemeinde und habe es vor 2 Jahren in die Pädagogik gewechselt. Also von daher kann ich sagen, aus der Gemeindearbeit, aus der schulischen Arbeit sehe ich, dass die meisten, sage ich mal, Verbindungen zu Menschen geschaffen worden sind, auch auf intellektueller Basis, wenn die Emotion gestimmt hat. Und ich sehe das ja bei Lehrern in der Schule. Die erfolgreichsten Lehrer sind nicht diejenigen, die das meiste Wissen haben, sondern die erfolgreichsten Lehrer, bei uns zumindest in der Schule, sind diejenigen, die die Kinder emotional erreichen. Und daran erinnern sich am Ende auch die Kinder. Sie erinnern sich an jedes Detail der Schulzeit erinnern, aber sie wissen, mit dem habe ich es wirklich gut gehabt. Der war wirklich lustig oder der war wirklich nett oder so. Also all diese Begriffe der Emotion, das ist etwas, was uns hilft zu lernen. Das finde ich noch spannend. Also das finde ich sehr spannend.
Es braucht es braucht eine gute Atmosphäre, sonst kann auch keine neue Erkenntnis wirklich die Schülerinnen und Schüler so erreichen, dann ist es eben keine Erkenntnis, sondern nur eingetrichtert, denke ich. Ja? Also, Rabbiner Baumel, wir wollen Sie ja nicht nur hier ausquetschen und von Ihnen alles hören, was uns selber interessiert, sondern wir wollen ja, dass das auch ein Gespräch ist, keine Einbahnstraße. Ja, deswegen gerne, wenn Sie uns was fragen wollen, sind wir gespannt auf Ihre Fragen und zittern, ob wir diese Fragen dann auch wirklich beantworten können. Was fällt Ihnen denn ein oder verschonen Sie uns?
Ja, also mich würde zum Beispiel interessieren, das Spannungsfeld zwischen Kirche als, sag ich mal, geistliche Obrigkeit und dem persönlichen Glauben des Menschen. Ob es da mal so zu Widersprüchen kommen kann, wo der Mensch sagen kann, aber ich möchte das so glauben, oder muss der Mensch so glauben, wie das die Kirche vorgibt? Oder gibt überhaupt die Kirche vor, wie man zu glauben hat?
Ja, also das würde ich schon sagen. Also sie sagt eben, gerade die katholische Kirche sagt schon, katholisch zu leben und katholisch zu glauben sieht folgendermaßen aus. Ja? Nur wie geht man damit um? Ja, ich sage es erstmal von mir persönlich. Ich höre und lese, was die Kirche da vorlegt, schon mit einem Wohlwollen. Aber ich merke auch manchmal, liebe Kirche, was du doch eigentlich immer vermitteln willst, ist diese herausfordernde und befreiende Weisheit, die durch das Evangelium, also die frohe Botschaft, die in der Heiligen Schrift bezeugt ist, uns geschenkt wird. Und wenn du, liebe Kirche, an manchen Stellen diese Freude des Evangeliums in deiner Lehre und in deinem Leben nicht vermittelst, dann würde ich auch sagen, also das verpflichtet auch die Menschen dann dazu sagen, liebe Kirche, ich gehöre zu dir, aber da müssen wir uns gemeinsam noch weiterentwickeln. Ja? Also wie zum Beispiel der Papst Franziskus, der selber dieses Wort ja auch geprägt hat von der Freude des Evangeliums. Das war sein erstes großes Schreiben. Ja? Der hat dann im Laufe der Zeit gesagt, das, was in dem Buch der katholischen Lehre steht, im Katechismus, das muss an manchen Stellen noch weiterentwickelt werden. Und dann steht zum Beispiel seit Papst Franziskus in diesem Buch, das halt nie feststeht, jetzt auch drin, Todesstrafe wird grundsätzlich abgelehnt. Vorher gab es so Einschränkungen, ja, sollte man nicht. Und jetzt, nein, gehört nicht zum katholischen Glauben. Im Gegenteil, zur katholischen Morallehre gehört die Ablehnung der Todesstrafe. Also da müssen wir einfach die Kirche nicht als unser Gegenüber sehen, sondern als eine Gemeinschaft, die mir natürlich etwas sagt, aber zu der ich genauso sprechen kann, weil ich dazugehöre.
Mhm. Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich sehe die Kirche jetzt auch nicht als Gegenüber, zu dem ich mich verhalten muss, als Katholikin oder auch als Theologin, sondern ich bin ja Teil der Kirche. Also ich finde, was sagen das Einzigartige ist, katholisch zu sein, ist, dass man eben ein Teil dieser Gemeinschaft ist und diese Gemeinschaft eine große Vielfalt auszeichnet, die sich durch die Zeit also bewahrt und gleichzeitig aber auch vielgestaltig entwickelt. Und ich glaube, in dieser Spannung steht man sozusagen so ein bisschen als Katholik, dass man so das Gefühl hat, ach, das ist ja so starr, oder man könnte vielleicht auch von außen das Gefühl haben, es ist ja irgendwie eine sehr starre Institution. Aber ich würde das gar nicht so sehen, weil wenn man sich dann näher mit dieser Institution und auch mit der katholischen Kirche beschäftigt, dann sieht man auch, dass sozusagen es eine Kontinuität der Diskontinuität vielleicht gibt, also auch eine starke Entwicklung, die gar nicht jetzt irgendwie als große Gefahr gesehen werden muss, sondern eigentlich als Bereicherung, als die Fähigkeit, sich sozusagen in der Gegenwart zu aktualisieren und auf die Sorgen und Nöte der Katholikinnen und Katholiken, aber auch sozusagen der Welt einzugehen und damit im Dialog und Gespräch zu sein, was nun mal bedeutet, dass da eine Wechselwirkung entsteht und deswegen auch sich was entwickelt. Und es gibt so einen Begriff, den, also man kann sich vielleicht so vorstellen, als wenn man irgendwie getauft ist, ist man sozusagen eigentlich Teil von dieser Bewegung. Und von daher ist Kirche für mich jetzt nicht so ein statisches Gegenüber gegen, was da irgendwie irgendwelche Lehrtexte veröffentlicht, so, sondern ich bin Teil davon und kann das ja auch mitgestalten, so. Also
gerne mal Rabbi Baumel gefragt, leuchtet Ihnen das ein oder würden Sie da sogar sagen,
das
kann ich gar nicht nachvollziehen oder so?
Doch, das ist sehr verständlich, doch. Also ich finde das, das fand ich noch sehr gut, dass man dass man Teil der Gemeinde ist und sie auch mit gestaltet. Habe ich richtig verstanden? Was Sie sagen,
haben auch die Aufgabe, rückzumelden, wo die Lehre, die so im Moment formuliert wird, nicht mehr oder noch nicht der freudigen Fülle des Evangeliums entspricht. Ja? Das geht dann nicht nur auf die Gemeinde, wie ich jetzt vor Ort die Kirche lebe und mich da engagiere, sondern auch darum, dass wir sagen, liebe große weltweite Gemeinschaft, das und das kann man doch noch besser und jesusgemäßer leben und lehren.
Und ich glaube auch, gerade gibt es ja auch einen großen Betonung, das Prinzip Synodalität, also wirklich auch den Glaubenssinn der Gläubigen ernst zu nehmen. Und jetzt wird mehr darüber nachgedacht, in welchen Strukturen kann man ihn eigentlich noch besser artikulieren und sozusagen mehr hören. Und da versuchen wir gerade in der katholischen Kirche zu schauen, wie können wir eigentlich den Glaubenssinn der Gläubigen von allen Katholiken auch wirklich einen Resonanzraum Kirche geben, dass die da alle irgendwie vorkommen. Und genau, das hat Papst Franziskus begonnen und dieser Prozess ist jetzt im Gange. Und das ist ja auch eigentlich ganz interessant, dass man das jetzt weltweit tut. Auch eine große Aufgabe, aber ich glaube, das lohnt sich.
Okay.
Rabbi Baumel, wollen Sie noch was anderes fragen? Gerne.
Ich hätte noch eine Frage. Und das, ich glaube, das beschäftigt mich auch als jüdischen Menschen, ist so die Entwicklung, sag ich mal, der westlichen Welt Richtung einer Art extremen Säkularismus. Und einerseits. Aber andererseits hat diese säkulare westliche Welt, sage ich mal, hat schon viele Werte, die sie als eigene Werte bezeichnet, aber die wir, ich habe jetzt, nenne ich mal 10 Gebote als Beispiel, die sich in den 10 Geboten wiederfinden. Und was mich aber sehr stört persönlich, ist, dass man so tut, als hätte man all diese Werte selber erfunden vor 150 Jahren, und streitet irgendwie jegliche Verbindung zu einem religiösen Hintergrund ab. Und sodass man so ganz klar trennt zwischen religiös und säkular. Aber im Prinzip, wenn viele Werte der säkularen Gesellschaft ihren religiösen Kern haben, aus der Bibel heraus, dann müssten ja viele säkulare Menschen eigentlich religiös denken in dem Sinne. Außer, dass sie einfach vielleicht Gott ausklammern. Aber das Wertesystem an sich ist ein religiöses. Und ich frage mich dann einfach, wie Sie als Kirche oder als Katholiken umgehen mit so Menschen, die dann sagen, nein, das sind unsere neuen modernen Werte. Und man lädt dann eigentlich den Ursprung ab. Das ist wie so eine Art, ja, eigentlich nicht redliche Geschichtswiedergabe auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich das jetzt so leicht werten kann.
Ja, okay. Also ich muss sagen, ich stimme nicht so ganz mit Ihrer Geschichte der westlichen Werte überein. Also weil die 10 Gebote, die sind ja doch nun so grundlegend und allgemein, dass man das, was in den 10 Geboten gesagt ist, in eigentlich jeder Weltgesellschaft irgendwie auch findet, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Was uns als westliche Gesellschaften ausmacht, kann man in unseren heiligen Schriften, jüdischer, muslimischer und christlicherseits, sicher auch finden. Aber ich würde eher sagen, das kann man auch im Lichte dessen, was in der westlichen Welt der letzten Jahrhunderte geschehen ist, erst so deutlich erkennen. Also diese dienende, demütige, andere anerkennende Suche nach einem gemeinsamen Weg, also dieses wirklich auch barmherzige, was über meinen eigenen Egoismus hinausgeht, das kann man jetzt in den 10 Geboten meines Erachtens noch nicht so finden, in unseren Traditionen schon, aber also ich glaube, dass es da immer einen Austausch gegeben hat, dass Menschen die Religionen hier auch besonders im Westen auch oft zu Recht kritisiert haben und Fragen gestellt haben und Herausforderungen dargestellt haben, aus denen wir auch weiter lernen mussten. Und so ist das eigentlich nicht. Wir hatten es schon immer und ihr habt es jetzt übernommen, sondern ich würde eher sagen, da ist ein ständiges Gespräch von Geben und Nehmen, von gegenseitiger Korrektur und dem Hoffnung, miteinander die Welt gestalten zu können, auch über die Grenzen der Traditionen und Überzeugungen hinaus. Ich würde aber vielleicht nochmal auch Frau Tannen fragen, ob haben Sie noch eine andere Sicht auf die Frage? Vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu weit gegangen.
Nee, ich sehe das auch ähnlich. Also ich glaube auch, dass religiöse Traditionen oder jetzt, ich kann jetzt besonders die christliche, katholische, die ist ja sozusagen auch in Wechselwirkung und in Kontakt die ganze Zeit mit anderen Traditionen. Und genau, deswegen kann ich das auch nicht so als isolierte Größe sehen, sondern glaube, dass das nicht so isoliert betrachtet werden kann. Was ich vielleicht bei Ihrem Gedanken kam mir noch in den Kopf, was ich verstehen kann, ist so dieser Gedanke, wenn man Menschen trifft vielleicht in Europa, die manchmal, wo man manchmal so gerade als religiöser Mensch, wo jetzt man sich auch sehr viel mit Religion beschäftigt und sehr viel darüber nachdenkt, und dann merkt man so eine sehr kritische Haltung gegenüber religiösem Leben an sich, dass das so weit weg ist von der Lebensrealität, dass es sehr negativ konnotiert ist. Und finde ich irgendwie auch kritisch und würde mir sozusagen, da kommt mir Ihr Satz in den Sinn, verpflichtet zu wissen, dass Gott existiert, finde ich auch gerade als Bürger einer Demokratie sehr wichtig zu akzeptieren, dass es eben auch Bürger gibt, die an Gott glauben und die dann eben die 10 Gebote für in ihrem Denk- und Glaubenssystem anders konnotieren und verorten als Bürger, die das eben nicht tun. Und das ist ja auch total legitim, nicht zu glauben, aber es ist eben genauso legitim, das zu tun. Und deswegen finde ich, ist man als Bürger verpflichtet, zu wissen, dass es eben auch Menschen gibt, die glauben, dass Gott existiert und dass man damit sich sozusagen positiv, konstruktiv mal auseinandersetzt.
Ja, und ich meine sogar, vielleicht, Rabbiner Baumel, Sie würden es genauso fragen, was wären jetzt nochmal das Plus, denn das darüber hinaus, was Menschen, die in einer religiösen Tradition stehen und leben und aus ihr heraus handeln. Ja, was haben die denn über Mitglieder der säkularen Gesellschaft, zu der wir nun mal gehören, hinaus? Und das ist mir so in den letzten Jahren, übrigens gerade in der Corona-Zeit, sehr klar geworden, dass wir jüdischer, christlicher, auch islamischerseits, immer sagen können, wir gehören außer zu dieser gemeinsamen Geschichte unseres Landes und des Westens und so weiter, wir gehören noch zu einer anderen Geschichte. Und diese andere Geschichte beheimatet mich nochmal anders und gibt mir nochmal eine kritische, befreiende Distanz, regt auch die Fantasie und auch unsere Bereitschaft, über unsere Anlagen und Triebe hinauszugehen, so schön befreiend an. Also man steht dann immer wieder, wenn man als religiöser Mensch lebt, in diesem anderen Kontext. Deswegen spreche ich jetzt auch immer davon, dass unsere religiöse Zugehörigkeit dann eine Rekontextualisierung ist. Ich komme da wieder in diesen alten Kontext hinein und ich komme in einen anderen Lebenszusammenhang und Deutungshorizont hinein, Rekontextualisierung. Deswegen fand ich das schon auch wichtig, dass Sie als religiöser Mensch fragen, seht ihr eigentlich, woher das kommt, was uns heute so selbstverständlich in unseren Gesellschaften ist?
Nochmal eine Abschlussfrage. Was würden Sie, vielleicht auch sehr konkret, Sie sind ja auch ein Rabbiner in der Gemeinde, und wenn da jemand auf Sie zukommt und sagt, ja, also ich würde total gerne irgendwie glauben und irgendwie geht's aber nicht. Also es ist einfach so, der sehr stark diesen Konflikt, möglichen Konflikt zwischen Glaube und Vernunft für sich irgendwie identifiziert und so dazwischen steht und nicht so richtig weiß, wie geht das denn beides zusammen? Was würden Sie dem sagen, wenn der so dieses Spannungsfeld ihn skizziert?
Also zunächst mal würde ich dieser Person sagen, dass es ist ein Prozess, ein Gläubiger zu werden. Das heißt, es geht nicht von heute auf morgen. Und auch Leute, die gläubig sind, wachsen und fallen und wieder wachsen in ihrem eigenen Glauben. Es ist ein Lebensprozess. Also wenn er jetzt nicht in der Lage ist, diesen Glauben zu finden, dann heißt es nicht, dass er morgen nicht in der Lage sein wird, das zu finden. Das ist mal grundsätzlich, ihn ein bisschen so vorzubereiten, wie er sich da einstellen soll. Wenn es um einen praktischen Tipp geht, dann würde ich ihm sagen, dass aus jüdischer Sicht ist Glaube etwas, was sich aus dem Handeln entwickelt. Das bedeutet, Sie wissen ja, dass das Judentum ist eine sehr, eine Halacha-Religion. Das heißt, es gibt so viele Gesetze, Geh- und Verbote, was man tun und nicht tun soll und so weiter. Und ich sage immer, dass das Beginn zu handeln, sogar wenn du noch nicht ganz glaubst, und das stetige Handeln wird dich zum Glauben führen und nicht umgekehrt. Ich gebe immer ein Beispiel. Sagen wir, jemand will barmherzig sein und er will so die Eigenschaft der Barmherzigkeit in sich entwickeln. Dann ist es aus jüdischer Sicht zumindest nicht so, dass er sich hinsetzt und sagt, okay, ich werde jetzt barmherzig. Sondern das ist mehr so, dass er anfängt zu geben und zu handeln und zu tun. Und seine Handlungen werden dann ihn innerlich zu einem barmherzigen Menschen machen. Und genauso, wenn ein Mensch Glaube lebt, dann ist es etwas, was sein Glauben auch innerlich entwickeln wird. Und wie gesagt, also deswegen wir Menschen können immer wieder Zweifel haben an uns, am Glaube, am Wissen an Gott. Vielleicht haben wir heute etwas, wissen wir heute mehr und morgen weniger und übermorgen wieder mehr. Aber die Halacha verpflichtet, den jüdischen Menschen zu tun und jeden Tag zu tun und zu tun und zu tun, eben in der Hoffnung, dass das ihn stärken wird in seinem Glauben. Ich hoffe, ich konnte das so klar zum Ausdruck bringen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, spannend. Also Handeln ist sehr wichtig, um sozusagen diesen Glaubensprozess, also um den Glaubensprozess zu starten, zu pflegen und nicht zu schnell verzweifeln, wenn es auch mal Durststrecken gibt.
Genau.
Die sind
genau.
Part of the game sozusagen oder gehören einfach dazu. Ja. Okay.
Rabbiner Baumel, Sie machen uns eine riesige Freude, das merken Sie. Es ist ein wirkliches Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, auch zu diskutieren. Sie haben so viel Erfahrung und Sie haben da auch so viel Kenntnis uns jetzt vermittelt, aber ich weiß, Sie haben auch so viel zu tun. Deswegen lassen wir Sie jetzt gehen und sagen einfach ganz herzlichen Dank.
Okay, sehr gerne. Ich danke Ihnen und habe mich sehr gefreut, ja. Also ein sehr spannender und interessanter Austausch. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, tschüss.
Alles klar?
Jetzt hatten wir hier echt einen spannenden Austausch mit Rabbiner Dr. Baumel über die Frage, wie kann der Glaube vernünftig sein? Also das Zusammenspiel von Glaube und Vernunft. Und wir sind ja jetzt in der Kategorie Alles klar, in der wir nochmal Revue passieren lassen, was haben wir eigentlich gerade gehört und was hat bei uns besonders resoniert oder welcher Gedanke ist da bei uns hervorgekommen? Mhm. Was ist so bei Ihnen, was hat bei Ihnen angefangen so zu rattern oder was ist Ihnen besonders hängen geblieben?
Also ganz lustige und schöne Beobachtung, als er gesagt hat, in der jüdischen Tradition gehört es einfach dazu, wenn wir Talmud studieren, dass wir diese unterschiedlichen Meinungen der Gelehrten hören und lesen. Und das hat für mich, sagt er, eine Auswirkung auf meinen Alltag und meine ganze Lebensform. Ich würde es jetzt mal mit meinen Worten wiedergeben, weil er dadurch lernt, sich in andere hineinzudenken. Ja? Und es ging dann bei ihm so weit, dass er sagt, zwar nicht in jedem Zusammenhang, aber irgendwie ist an jeder Meinung auch was Richtiges, was Wahres dran. Ja? Also diese Freude an der Unterschiedlichkeit, die ich lerne, ja, richtig einfühlsam nachzuvollziehen. Als Ergebnis einer jahrzehntelangen Tradition seiner eigenen Studien der jüdischen Literatur. Das ist doch wirklich wunderschön so, oder? War Ihnen das auch aufgefallen oder waren Sie bei was anderem hängen geblieben?
Ja. Nee, ich fand das auch total spannend. Er hat ja auch vom Prisma gesprochen, durch das man sozusagen dann schaut. Und das fand ich auch ein sehr gutes Bild dafür, weil natürlich, genau, also sozusagen, dass das so eine Linse ist oder ein Prisma ist natürlich noch viel, viel vielfältiger und bunter. Bei mir ist auch was Ähnliches hängen geblieben oder was so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht. Und zwar so ein bisschen so, dass irgendwie Wissen einen Kontext hat, also irgendwie situiert ist in Raum und Zeit. Und da hat er ja diesen einen, er hat ja Maimonides zitiert und gesagt, man sei verpflichtet zu wissen, dass Gott existiert. Und dieser Satz, ich finde, da steckt irgendwie sehr viel drin oder man kann ihn auch von sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven deuten. Und ich fand das sozusagen spannend, einmal sozusagen aus der Perspektive als jüdischer Mensch sozusagen der Aufruf oder schon die Verpflichtung, sozusagen diesem Wissen, dieses Wissen zu erforschen und dem nachzugehen. Also und aber auch gleichzeitig so könnte man natürlich auch sagen, ja, auch andere Menschen glauben, dass Gott existiert und die schauen vielleicht durch andere Linsen. Und damit, das hat dann auch eine Wechselwirkung auf das eigene Wissen. Und vor allen Dingen auch gibt es auch viele Leute, die eben nicht glauben, also die nicht glauben, dass Gott existiert, aber vielleicht könnte das auch der Gedanke sein, naja, aber man muss auch schon irgendwie, man ist halt verpflichtet sozusagen als Bürger auch zu akzeptieren, dass für andere Menschen eben der Glaube existiert. Und das sollte man sozusagen als Wissensgut, einfach als Wissen, dass eben Bürger auch religiös sein können, durchaus irgendwie im Kopf behalten.
Da merke ich richtig, da redet die Expertin für Religious Literacy, die ja erwartet, dass wirklich alle Menschen über Religion und Religionen auch eine gewisse Kenntnis haben, stimmt's?
Genau, ja. Ich beschäftige mich ja mit dem Konzept und Begriff Religious Literacy. Und das ist so ein Grundaxiom davon, dass man als Bürger sozusagen die Pflicht hat, sich mit Religion, auch wenn man persönlich selber nicht religiös ist, damit zu befassen. Und kommt wahrscheinlich auch ein bisschen durch mein Prisma.
Sehr schön.
Alles Gute und bis zum nächsten Glauben.
Ja, wir machen uns ja immer gegenseitig Vorschläge, was unser Wort des Monats ist. Und ich habe da heute ein Adjektiv zu bieten. Ich erzähle erstmal, wie ich überhaupt auf dieses Wort gekommen bin. Das hat überhaupt nicht zu meinem Wortschatz davor gehört. Als ich in Ankara gelebt habe, hat mir eine deutsche Bekannte gesagt, als ich mich so ein bisschen ängstlich beschwert habe, dass es im Straßenverkehr schwierig ist und ich hier nicht so gerne Auto fahre: Ja, du musst hier geschmeidig fahren. Und ich habe mir dann länger überlegt, was meint sie eigentlich damit? Ja, man muss darauf achten, was die anderen machen. Man muss irgendwie immer ganz viel, auch intuitiv so im Blick und im Sinn haben, wie der Verkehr läuft und was die verschiedenen Teilnehmer tun. Und trotzdem auch genau wissen, was man jetzt selber vorhat und das deutlich den anderen auch durchs Verhalten und auch durch die Gesten, die man da so als Autofahrerin, Fahrer macht, zu kommunizieren. Also das Wort geschmeidig, das war mir vorher gar nicht so vertraut, aber das heißt halt flexibel, elastisch. Aber mit dieser ganzen Klarheit auch, was ich selber möchte Es passt übrigens sehr gut zu Ihrem Wort des Monats von letztem Mal. Sie haben doch Gedankenschmiede gesagt und geschmeidig heißt, das habe ich mal nachgeschaut, es lässt sich schmieden. Also man kann es bearbeiten und es kann dann eine andere Form annehmen. Und ich finde das eigentlich eine Tugend, die wir wirklich ungeheuer brauchen heute, wo so viel Misstrauen und so viel Missverständnis herrscht. Was meint die andere eigentlich? Kann ich mich da jetzt mal reindenken? Eigentlich genau das, was unser Rabbi Baumel mit seinem jüdischen Traditionsstudium macht. Könnte man geradezu auch sagen, da lernt man geschmeidig zu denken, ohne dadurch profillos zu werden. Und wie ist Ihr Wort des Monats?
Also mein Wort des Monats ist Ambiguitätstoleranz. Ist so ein bisschen ein kleiner Zungenbrecher. Nicht so geschmeidig, wenn man es ausspricht. Aber ich finde es ein sehr wichtiges Wort. Ich kann es ja mal ein bisschen aufdröseln. Also es ist ja eine Fusion von zwei Wörtern. Einmal Ambiguität. Ambiguität bedeutet Mehrdeutigkeit, also etwas von mehreren Seiten betrachten. Und Toleranz kommt ja von tolerare, etwas ertragen oder aushalten. Und wenn man das jetzt zusammen, also wenn man diese beiden Wörter zusammen fusioniert, dann bedeutet das, dass es oder gibt es ein Denken wieder, das sich zwischen mehreren Möglichkeiten bewegt. Und die Bewegung ist da, glaube ich, das Entscheidende. Also es bezeichnet sozusagen die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit einerseits zu erkennen, aber auch zu ertragen, klingt so leidend, aber sozusagen sich das bewusst auszuhalten, was eben nicht immer unbedingt so einfach ist. Also es ist vielleicht einfacher gesagt, als manchmal selber umgesetzt. Genau, und ich glaube, dass eine Ambiguitätstoleranz ja auch eine wichtige Eigenschaft ist, die man sozusagen versuchen sollte zu kultivieren, dass man nicht jede Spannung immer sofort den Impuls hat, die muss ich jetzt gleich auflösen, sondern erstmal ein bisschen genauer betrachten, warum, was steht da eigentlich in Spannung? Also wenn man jetzt irgendwie die eigenen religiösen Schriften liest, dann fallen einem ja doch öfter irgendwie Spannungen auf.
Auch da, richtig. Und
er hatte ja auch ganz eindrücklich gesagt, dass sozusagen die Spannung im Judentum unterschiedliche Perspektiven wirklich auch eigentlich gerade dazugehören. Und also diese unterschiedlichen Perspektiven irgendwie nicht harmonisieren gleich wollen und die müssen jetzt alle gleich sein, sondern man kann auch mit offenen Fragen ganz gut weiterleben und also leben und ohne jetzt gleich irgendwie alles in Zweifel zu ziehen und irgendwie zu denken, oh, ich habe jetzt irgendwie meinen Glauben verloren. Eine Haltung sozusagen nicht irgendwie alles so ganz eng betrachten zu wollen, das muss jetzt alles irgendwie immer nur eine Bedeutung haben, aber auch nicht irgendwie random zu werden und alles beliebig aufzulösen, sondern eine Offenheit zu kultivieren. Das verbinde ich mit Ambiguitätstoleranz.
Sehr schönes Wort, danke.
Dann wünschen wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute und bis zum nächsten Glauben.
Und glauben Sie nicht alles, was man Ihnen sagt.
Das war die neue Folge von Alles Glauben. Wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast. Und eine richtig große Freude macht ihr uns, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet. Alles Gute euch und bis zum nächsten, letzten Dienstag im Monat.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.